Und das möchte ich dann doch lieber ausbreiten hier für euch. Weil das, was mich so berührt, ist nicht so wichtig. Das können wir auch so besprechen. Dieses Jahr, wir haben das vorhin schon in der Anmoderation gehört, dieses Jahr wird bei uns ein Thema sein, der Heilige Geist. Geschichte, unsere Geschichte ist eine Erweckungsbewegung des Heiligen Geistes. Die Älteren werden es wissen, wir, der Mühlheimer Verband, wir waren mal die Erweckungsbewegung in Deutschland. Kurz nach dem 1900 ging der Heilige Geist so einmal um die Welt. Das ging wohl in Amerika los, ging dann über England weiter und kam dann hier nach Deutschland. Und hier in Deutschland war der Ort, wo der Heilige Geist, ich hätte beinahe gesagt, zugeschlagen hat. Nein, wo der Heilige Geist geweht hat, in Mühlheim. Und daraus, damals gab es weder den Mühlheimer Verband noch irgendeine Vorläuferkirche von uns, sondern es wurden einfach Menschen herbeigerufen vom Heiligen Geist, die hatten ihr Erweckungserlebnis, die wurden vom Heiligen Geist angerührt, die haben erfahren, was Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist, und das hat sie so berührt, dass sie gesagt haben, jetzt gründen wir eine neue Bewegung, jetzt gründen wir eine neue Kirche. Und sie haben Geld gesammelt und sie haben ein riesiges, ja, für damalige Verhältnisse wirklich riesiges Gebäude aufgebaut. Nicht für 50, 60 Leute und auch nicht für 100 oder 200. Denn im Laufe dieser nächsten Zeit haben sich dann Tausende bekehrt. Und zwar so aus dem Nichts heraus. Ja, da war im Prinzip nichts, wo Menschen drauf sagen könnten, okay, da haben wir jetzt drauf aufgebaut oder sonst irgendetwas. Es war wirklich eine Bewegung des Heiligen Geistes. Und ja, daraus erwachsen ist dann der Mühlheimer Verband. Das war ursprünglich mal, weil es eben eine Verbindung mit dem Heiligen Geist dort gegeben hat, ein Wirken des Heiligen Geistes. Es war eine Pfingstgemeinde. Es ist eine Pfingstkirche geworden, die älteste Pfingstkirche, die es in Deutschland je gegeben hat. Und genau dazu, zu diesem Mühlheimer Verband, gehören wir. Vielleicht ist deswegen auch bei uns hier häufiger im Mühlheimer Verband, im Nordwestbund, das Wort von der Erweckung zu hören, wie vielleicht woanders. Wir sind nun mal eine Erweckungsbewegung, da beißt keine Maus einen Faden ab. Und im Frühjahr wird vielleicht auch deswegen Stefan Nowak uns ein Seminar über den Heiligen Geist geben, ist auch schon angesprochen worden. Und ich bin persönlich schon sehr gespannt und voll Vorfreude darauf, denn ich bin auch fester Meinung, dass Stefan ein Mann des Geistes ist, ein Mann voll Heiligen Geistes und der genau wissen wird, worüber er sprechen wird und worüber er sprechen soll. Und ich möchte eigentlich nichts anderes tun, als uns heute schon ein wenig einstimmen auf diesen großen Themenbereich. Und ich möchte dazu in den Römerbrief gehen, den wir ja in unserem Hauskreis zurzeit besprechen und den wir jetzt so langsam durchgearbeitet haben. Wir sind, glaube ich, im letzten Kapitel oder im vorletzten. Und da ist dann auch langsam so vielleicht mal der Zeitpunkt gekommen, wo man eine Zusammenfassung machen kann. Was haben wir denn nun eigentlich Punkt für Punkt für Punkt für Punkt herausgearbeitet? Aber was ist jetzt dabei rausgekommen? Die Summe aller Erfahrung. Wenn wir mal sehen, so in den einzelnen Kapiteln der Bibel, haben wir das sehr oft, dass ganz zum Schluss eines Kapitels die Zusammenfassung steht. Ich will euch jetzt aber sagen, die Summe meiner Erfahrungen und so weiter und so fort. Und vielleicht ist diese Zeit jetzt auch bei uns im Hauskreis demnächst dran. Wer noch nicht dabei gewesen ist, ist herzlich eingeladen, daran teilzuhaben, was wir nun alles herausgefunden haben. Das ist der bequeme Weg, wenn man sich dann nachher nur die Zusammenfassung anhört und sagt, okay, schön, dass ihr das gemacht habt, ich will davon profitieren. Aber bevor ich jetzt gleich die Stelle aus dem Römerbrief vorlesen möchte, die der Herr mir heute aufgetragen hat, möchte ich noch eine kleine Vorbemerkung machen. Man kann die Worte Gottes aus der Bibel als interessierte Zuhörer anhören und zur Kenntnis nehmen und dann kann man diese Bibelstellen sogar selbst beurteilen. Und da fragt man sich, ja, ist das denn zu glauben, was wir gerade gehört haben, oder eher nicht? Kann ich das glauben oder eher nicht? Und der dritte Punkt, will ich das denn glauben oder will ich das lieber nicht glauben? Das ist mir zu gefährlich. Was passiert, wenn ich mich eigentlich auf dieses Wort einlasse? Worauf lasse ich mich dann ein, wenn ich dieses Wort als Grundlage meines Lebens nehme? Aber gerade das ist vielleicht auch das Schöne, dass wir eine Entscheidungsfreiheit haben. Dass wir uns selber entscheiden können, das will ich, das will ich nicht. Und dass uns Gott auch diesen Weg gelassen hat. Sonst wären wir nämlich alle nur Marionetten irgendwo am Band. Ja, jeder wüsste schon, was passiert. Wenn Gott hier zieht, dann geht das Bein hoch. Und wenn er da zieht, dann wackelt der Kopf oder sonst irgendetwas. Nein, wir dürfen selber entscheiden, was wir glauben wollen. Oder man kann auch das Wort Gottes anhören, man kann es auf sich wirken lassen und man kann sich persönlich durch dieses Wort ansprechen lassen, dieses Wort erkennen und sagen, das ist für mich. Ich habe mich in der Vorbereitung an diesen Film erinnert, das Leben der anderen. Vielleicht hat das einer gesehen. Und ganz zum Schluss wird dort ein Buch ausgegeben, das für alle Leute gewesen ist. Aber genau der Mensch, der in diesem Buch vorkommt, der kriegt dieses Buch. Und da sagt der Verkäufer, soll ich es Ihnen einpacken? Und dann sagt er, nein, dieses Buch ist für mich. Und deswegen hat der Autor es auch geschrieben. Und so kann man auch bei uns im Gottesdienst, wenn man mit dem Wort Gottes in Berührung kommt, ja, fragen, will ich das beurteilen, will ich das in meine Seele aufnehmen, zu meinem Erfahrungsschatz dazu tun, oder ist dieses Wort heute Morgen für mich ganz persönlich? Und das hat dann schon etwas mit Glauben zu tun, und dann sind wir auch schon ganz nahe am Thema Heiliger Geist. Ihr wisst es vielleicht, die ihr mich schon ein paar Mal gehört habt, ich suche ja immer gern Verbindungen in der Bibel. Worte, die öfter mal in einem direkten Zusammenhang zueinander stehen. Wie verhält sich etwas zueinander, miteinander? Oder ich suche auch immer gerne Pärchen. Was gehört zusammen? So wie Demut und Sanftmut oder Gerechtigkeit und Glauben. Das finden wir in der Bibel ganz oft zusammen. Und ja, und ich denke, ich bin wiederfündig geworden. Glauben und Geist gehören unbedingt zusammen und im Idealfall Glauben und sogar der Heilige Geist. Und so kommen wir schon gleich am Anfang zu einem wichtigen Punkt. Höre ich die Predigt oder das Wort Gottes mit meiner Seele oder höre ich das Wort Gottes mit meinem Geist oder mit Seele und Geist zusammen? Ihr wisst ja, durch unsere Wiedergeburt ist unser Geist von neuem geboren und im Idealfall hat dadurch unsere Seele einen neuen Vorgesetzten bekommen. Vor unserer Wiedergeburt hat allein unsere Seele in unserem Körper geherrscht und hat regiert, meistens nach eigenem Gutdünken. Im schlimmsten Fall waren dann noch ein paar schlimme oder zumindest fragwürdige Geister dazugekommen, die die Seele förmlich eingeladen hat und unter der sie dann in der Regel auch gelitten hat. Die Seele herrschte in uns aus unterschiedlichsten Motivationen. Vorrangig aber waren gute Gefühle gefragt in unserer Seele. Steigerung der Lebensqualität durch Lustgewinn, nicht nur beim Essen und Trinken, aber auch die Seele kann auch eine Motivation gehabt haben aus Disziplin, aus einem Wertekostüm heraus, oder aus der Summe der gemachten Erfahrung, die man gemacht hat, mit dem Erlernten und dem Anerzogenen. Das hat unsere Seele als Grundlagen genommen, um den täglichen, ja, um den Tag zu verbringen. Und vergessen wir es nicht, die Menschen, die nicht wiedergeboren sind, sie stehen heute immer noch unter dem Diktat ihrer Seele und den Geistern, die die Seele eingeladen hat. Aber ich will nicht abschweifen. Wir sind seit unserer Wiedergeburt mit einem von neuem geborenen Geist ausgestattet. Und somit sind wir in der Lage, das Wort Gottes ganz anders aufzunehmen, wie Menschen, die das Wort nur mit ihrer Seele, also größtenteils mit dem Verstand aufnehmen Und wir sind in der Lage, auf das Wort Gottes aus der Bibel ganz anders zu reagieren, es ganz anders zu bewerten, ihm einen ganz anderen Platz in unserem Leben zu geben, in unserer Person einzuräumen und zu beurteilen. Wir selber haben einen Geist, unseren Geist. Und wir haben die Bibel, das Wort, das Jesus ist. Und die Verbindung zwischen diesen beiden Punkten, zwischen unserem Geist und dem Wort, das ist nun mal der Heilige Geist. Wenn wir das Wort Gottes hören, mit unseren Ohren aufgenommen, so landet das natürlich auch in unserer Seele, wo es ganz normal aufgenommen wird, wie bei allen Menschen. Das passiert bei jedem, egal ob bekehrt oder nicht, wiedergeboren oder nicht. Das Wort landet in der Seele. Aber unser Geist, der hungert und dürstet nach genau diesem Wort, nimmt es natürlicherweise auch auf. Und während der Heilige Geist Gottes diese Worte mit Leben ausstattet in uns, bekommen wir dadurch Gemeinschaft mit Gott durch den Heiligen Geist. Der Verbindungsweg ist geschaffen. Der Idealfall für ein menschliches Leben ist erreicht. Gemeinschaft zwischen dem Menschen und Gott. Und zwar so, wie Gott es sich vorgestellt hat und wie er es sich gewünscht hat. Denn das war der erklärte Wunsch und damit der Wille Gottes. Gott wollte mit den Menschen zusammen sein. Er wollte mit den Menschen vereint sein. Und das ist praktisch auch möglich geworden durch die Ausschüttung des Heiligen Geistes seinerzeit an Pfingsten. Und seitdem haben wir, die wiedergeborenen Menschen, Gemeinschaft mit Gott durch den Heiligen Geist. Und bevor ich nun zurückkomme auf mein eigentliches Anliegen, uns aus dem Römerbrief etwas vorzulesen, noch eine weitere kleine Ergänzung. Der Idealfall ist natürlich nicht das Nebeneinander herleben, hier Mensch und dort Gott, sondern der Idealfall ist natürlich, wenn der Heilige Geist über uns kommt, in uns hineinkommt und dort in uns Wohnung angeboten bekommt und auch Wohnung nimmt. Dann wird aus dem Menschen erst das, was Gott sich gewünscht hat und was er seitdem möchte. Dann sind wir nämlich eins mit Gott und so soll es sein nach dem Plan Gottes. Aber auch das unterliegt wiederum unserer ganz persönlichen Entscheidung. Wollen wir das? Wollen wir sonntags morgens mit Gott zusammen sein? Ja, da kann wohl jeder uneingeschränkt Ja sagen. Wollen wir den ganzen Sonntag mit Gott zusammen sein? Ja, das kriegen wir eventuell auch noch hin. Sonntag kann man ja ausspannen. Sonntag ist ein ruhiger Tag. Da kann ich mich ein bisschen vorsehen, dass ich nicht so völlig daneben liege. Und die nächste Frage ist, wollen wir dann die ganze Woche mit Gott verbringen? Wow, das wird aber wahrscheinlich anstrengend. Ja, wenn Gott mir, ich sag's mal locker, leicht immer im Nacken sitzt. Das will Gott gar nicht, dir im Nacken sitzen. Gott möchte in deinem Herzen sitzen. Und da möchte er dich auch nicht beunruhigen, da möchte er dich auch nicht maßregeln, da möchte er dir wirklich nichts Schlechtes oder nichts Böses. Gott möchte dir helfen. Er möchte deswegen Gemeinschaft mit den Menschen haben, mit dir haben, weil nur dann das Leben des Menschen einen Sinn hat. Ansonsten waren die 40, 50, 60, 70, 80, 90 Jahre eigentlich sinnlos. Man hat sich so durchgequält, man hat Höhen und Tiefen erlebt und dann war alles zu Ende, eine Mikrosekunde im Laufe der Zeit. Aber so soll es nicht sein nach dem Plan Gottes. Gott möchte in uns sein. Gott möchte mit seinem Heiligen Geist bei uns sein. Und man muss es einfach mal auch mal so deutlich sagen, wir wissen das alle, aber es ist uns oft nicht bewusst. Gott, unser Vater, ist laut Bibel im Himmel. Das können wir, glaube ich, alle bestätigen. Aber auch Jesus hat gesagt, ich gehe jetzt hinfort zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Ja, wir werden Jesus nicht mehr sehen, bis er wiederkommt. Dann werden wir ihn alle sehen. Aber er wusste genau, was für ein Chaos das geben würde und wie hilflos die Menschen wären, wenn sie jetzt alleine hier auf der Erde gelassen worden wären. Und deswegen hat er uns nicht nur verheißen, sondern auch den Heiligen Geist wirklich geschickt. Er hat ihn gesandt. Und der Heilige Geist, das wissen wir auch wenn unser Verstand es nicht fassen kann, der Heilige Geist ist die dritte Person Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und man kann es drehen und wenden, wie man es will. Der Heilige Geist ist uns die Person Gottes, die uns jetzt und hier und heute am allernächsten ist. Der Vater ist im Himmel. Jesus ist unterwegs, um Wohnung für uns zu machen. Er wird wiederkommen. Aber der Heilige Geist, der ist hier. Von morgens 0 Uhr bis abends 24 Uhr. Und auf den können wir zurückgreifen, auf den können wir uns verlassen. Und mit dem können wir leben. Nun ist der Heilige Geist natürlich sowas von, ich hätte beinahe gesagt, zart beseitet. Er ist sowas von zurückhaltend. Er ist sowas von vorsichtig, dass wir ihn oftmals gar nicht spüren. Und er wird auch nicht aus sich selbst herausreden und von sich selbst reden, sondern der Heilige Geist wird uns von Jesus erzählen. Er wird uns Jesus groß machen. Er wird das Verhältnis zu Gott restaurieren. Im Englischen heißt das, glaube ich, restore, nicht David? Und ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Nun, warum sage ich das alles? Nur, um diesen Gottesdienst zu verlängern und möglichst viel Text zu haben? Nein. Dieses Thema ist für uns existenziell wichtig. Und ich bin persönlich der Meinung, dass wir dieses Urthema unseres Mühlheimer Verbandes, dass das die Grundlage unserer Existenz ist und dass wir dieses Thema ganz, ganz oft total vernachlässigt haben, und uns um dieses Thema viel angemessener kümmern sollten. Und weil ich auch nicht so unbedingt die Idealform von Mensch bin, könnt ihr mir glauben, dass das heute Morgen nicht von mir kommt. Ich hätte lieber was Nettes über Liebe gesprochen oder so. Aber ich denke, es ist einfach jetzt dran. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch letztes Jahr schon, als noch keiner das so richtig ernst genommen hat, den Eindruck gehabt, wir sollten dieses Seminar über den Heiligen Geist machen. Ich persönlich denke, dass es einfach Gottes Wunsch und Gottes Wille ist, dass wir den Heiligen Geist hier näher beleuchten, näher an uns rankommen lassen und vielleicht die Zeit mit ihm und das Leben mit ihm noch intensiver gestalten. Versteht mich bitte richtig, ich möchte niemanden hier in dieser unserer Gemeinde den Heiligen Geist absprechen. Ich weiß, dass ihr alle wiedergeboren seid, dass ihr alle den Heiligen Geist habt, das ist nicht das Thema. Aber es ist die Frage, wie intensiv kann ich mit dem Heiligen Geist leben, wie intensiv will ich mit dem Heiligen Geist leben. Und zwar mit allen daraus entstehenden positiven Konsequenzen und Segnungen, die das mit sich bringen wird. Wenn wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, wird das nichts Negatives haben. Es wird nichts haben, wovor wir uns vorsehen müssten, sondern wir werden im Gegenteil viel mehr Segnungen erfahren, wie wir das bisher gehabt haben. Und wir werden viel mehr schöne Sachen erleben. Und wir werden erleben, wie schön es ist, wenn man zum Beispiel als Ehepartner nicht in zwei verschiedenen Städten wohnt und sich nur am Wochenende sieht. Und die Woche irgendwo in der Fremde verbringt, sich durchkämpft und durchschlägt. Ich denke, das wird in der nächsten Zeit Thema sein. Und jetzt sind wir am heutigen Text angekommen und ich möchte euch auffordern, euren Geist für diesen Text heute zu öffnen, eure Herzen weit aufzumachen und zuzuhören, was Gott euch heute sagen möchte. Es ist egal, ob ich es euch vorlese oder jemand anderes. Es ist wichtig, dass das Wort bei euch und in euch ankommt, dass es dort Wurzeln schlägt, sich zu einer schönen Pflanze auswächst und dann zu seiner Zeit Frucht bringt. Öffnet eure Herzen, eure Seelen und euren Geist und hört. Ich lese aus Römer 13, Vers 11 bis 14, 13. Das Kapitel bei Luther ist überschrieben: Leben im Licht des kommenden Tages. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig geworden sind. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Nächstes Kapitel von den Schwachen und Starken im Glauben. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht erhalten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder in seiner Meinung ist seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott, und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser Eins, keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Und so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Soweit Römerbrief. Und wir nehmen einfach noch mal gleich ein Stück dazu. Römer 12, 9. Das passt nahtlos daran. Das Leben der Gemeinde. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach den hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den geringen. Haltet euch selbst nicht für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. So stellt Paulus sich im Römerbrief die Gemeinde vor. Nicht unbedingt die Gemeinde, sondern die Menschen in dieser Gemeinde. Wenn er das so sagt, hört sich das schwer an. so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und die nächste Frage, die ich mir dann in diesem Falle stelle, warum hört sich das so gut an und klappt dann in der Praxis oft nicht? Was geht denn da schief? Dann schauen wir doch mal, ob wir heute vielleicht einen Tick weiterkommen damit. Und zwar nicht, um uns selbst oder gegenseitig Vorwürfe zu machen, sondern um daraus aus diesen Worten einen Gewinn herauszuziehen. Dass es für uns leichter wird, einfacher, entspannter. Ich möchte euch gern dazu etwas sagen. Und David hat mich in seiner letzten Predigt hier, die er hier gehalten hat, dazu ermutigt, freimütig zu sein und offen und ehrlich, auch mal meine Gedanken auszubreiten. Das letzte Mal hat David ganz offen und ehrlich sein persönliches Zeugnis mit dem Bibeltext verbunden und ich fand das wunderbar und das war ein großer Gewinn für mich. Und das möchte ich heute auch mal tun. Was jetzt, also bis jetzt sage ich mal, das eben war der Römerbrief, der Text, den Gott zu uns sagt. Und jetzt kommt etwas von mir dazu, aus meiner Erfahrung. Es wird vielleicht nicht jedem gleich gefallen, einige werden vielleicht sogar etwas verärgert sein. Aber ich denke, wenn es uns ein bisschen nachdenklich macht und der Heilige Geist uns dann auch noch in die Wahrheiten einführt, dann wird es uns zu einem Segen werden. Und nicht nur für uns persönlich in der Gemeinde, sondern auch für viele andere, die noch kommen werden. Hört bitte einmal ganz unvoreingenommen zu, ich möchte niemandem etwas Böses. Fängt gleich gut an. Man kann die ganze Bibel rauf und runter lesen und man kann daraus überhaupt keinen Nutzen haben. Ich kenne Menschen, die machen das schon jahrelang. Und die tun das und kommen doch nie weiter zur Wahrheit. Sie dringen nicht weiter vor. Sie sind sogar manchmal echt bemüht und forschen manchmal jahrelang in der Bibel, aber sie kommen zu keinem Ende, zu keinem Schluss und auch zu keinem Gewinn. Und zwar weder für sich noch für andere, sie kommen zu keinem Gewinn für niemanden. Sie können Lehrer sein, promoviert haben oder sogar Professoren sein, sehr bemüht, sehr ernsthaft, sehr korrekt, aber ohne echte Gotteserkenntnis. Das sind dann christlich angehauchte Gutmenschen, die irgendwo ihr eigenes Wertekostüm geschaffen haben und versuchen, das jedermann umzuhängen. Hat aber meistens mit dem Wort Gottes nichts zu tun. Was fehlt ihnen? Man kann sein ganzes Leben in die Kirche gehen und jeden Sonntag Predigten anhören, ohne daraus einen persönlichen Mehrwert für sich selbst herausholen zu können, geschweige denn für andere. Was fehlt dazu? Man kann auch hier auf der Kanzel oder dem Rednerpult stehen und vieles von sich geben, wie eine Vorlesung an der Universität oder wie ein Lehrer in der Schule lehrt. Und ja, da ist ja eigentlich nichts daran auszusetzen, denn die Bibel sagt ja selbst, dass es außer Hirten, Evangelisten, Propheten auch noch Lehrer in der Gemeinde gibt. Übrigens nannten die Jünger Jesu ihren Meister auch Rabbi, das heißt Lehrer, also gegen Lehrer an sich ist nichts zu sagen. Aber von der anderen Seite der Kanzel gesehen, man kann sogar im Plenum sitzen, sich alles anhören, in sich aufnehmen. Man kann das Gehörte mit dem vergleichen, was man schon für sich selbst verinnerlicht hat. Man kann es für richtig empfinden und dann sogar zufrieden nach Hause gehen. Alles richtig. Der Pastor oder der Prediger war heute wieder meiner Meinung. Alles gut. Da gehe ich nächste Woche wieder hin. Vielleicht lege ich auch mal 10 € mehr in den Klingelbeutel. Hat mir gut gefallen. Aber dann schon montags hat mich die Realität wieder und die Predigt ist vergessen und die guten Vorsätze sind dahin. Wohin sind sie denn, die guten Vorsätze und das Wort Gottes? Nun sagen wir es doch so, wie es ist, sie sind zum Teufel. Es ist uns nämlich alles geraubt worden und dann versucht man sich wieder mal mit Bordmitteln und Eigenanstrengungen durch die Woche zu retten. Und die vielen Segensworte vom Wochenende aus dem Gottesdienst und aus der doch so logisch klingenden Predigt, sie sind vergessen. Zweifel kommt auf um den Wahrheitsgehalt des Wortes, des Gehörten. Scheint ja in der Praxis doch nicht so zu klappen, aber schön war's doch. Irgendwie gehört es ja auch dazu und das Gewissen ist auch noch halbwegs beruhigt. Ach, wäre ja schön gewesen, wenn das alles so gestimmt hätte. Aber wer versteht schon Gott? Steht nicht in seinem Wort, dass seine Gedanken sowieso weit höhere sind als meine, also will ich mich damit gar nicht viel großartig beschäftigen. Aber ihr Lieben, und jetzt kommen wir langsam zur Auflösung, was fehlt denn bei diesen drei Beispielen, die ich genannt habe? Nun, aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, dass den meisten Leuten dabei Jesus fehlt. Das kann man hier bei uns aber nicht sagen. Wir sind ja alles Bekehrte, die unserem Herrn hinterher gehen. Aber woran liegt das nun, dass wieder vielen Menschen Jesus fehlt, obwohl er hier im christlichen Abendland gepredigt wird? Einhalb jede Woche in Tausenden von Kirchen. Nun, es fehlt der Heilige Geist. Es fehlt die direkte Verbindung zu Gott, dem Vater. Die Verbindung, die Jesus möglich gemacht hat und die der Heilige Geist schafft. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und als Jesus mit Nikodemus sprach, da sagte er ihm, dass man aus Geist geboren sein muss, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Ja, ihr Lieben, und da sitzen wir nun, wiedergeborene Christen mit einem neuen Geist. Wir haben Jesus als Herrn, als Gott und auch als Bruder und Freund. Wir kennen den Heiligen Geist und haben durch ihn eine mehr oder weniger feste Verbindung zu Gott. Und trotzdem schwanken wir über die ganze Bandbreite von ein feste Burg ist unser Gott bis zu der Stelle, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Je nach Seelenlage und Außenumständen. Und ihr Lieben, ich möchte da niemanden zu nahe treten. Ich will da nichts grundsätzlich in Frage stellen. Einige von euch hier, viele von euch haben sicherlich ein zufriedenstellendes Verhältnis zu Jesus und dadurch zu Gott, unserem Vater. Aber seien wir doch mal ehrlich, was ich vorhin aus dem Römerbrief vorgelesen habe und die Realität, da liegen doch manchmal Welten dazwischen, oder? Und die Frage ist doch, soll das so bleiben oder wollen wir etwas daran ändern, vielleicht auch uns selbst dabei ein bisschen verändern? Und die Bibel entschärft das sogar noch ein bisschen im Römerbrief und sagt, lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Geistes. Also da müssen wir eigentlich nur zustimmen. Ja, wir wollen das, wir wollen diese Veränderung. Und dann sagt die Bibel, lasst euch verändern. Das wird nicht schwer für euch, das macht euch keine Mühe. Die Frage ist immer nur, wollen wir das? Treffen wir für uns, treffen wir für unsere Gemeinde diese Entscheidung? Ja, wir wollen Veränderung. Ja, alle wollen Veränderung, aber möglichst in der Nachbargemeinde. Das kennen wir schon. Okay, ich will jetzt nicht lange drumherum reden und die Predigt auch nicht künstlich verlängern. Die Frage ist ganz einfach. Geben wir dem Heiligen Geist den angemessenen Raum in unserem ganzen Leben, nicht nur am Sonntagvormittag? Geben wir dem Heiligen Geist den Platz, der ihm gebührt? Und der angemessene Raum, das heißt nicht ein Ort irgendwo am hinteren Ende unserer Seele, sondern der angemessene Raum für den Heiligen Geist ist ein Platz in unserem Zentrum, im Innersten, in unserem Herzen. Und der angemessene Platz bedeutet in der Mitte unseres Herzens und nicht in irgendeiner Abstellkammer, über die Woche eingesperrt und am Wochenende rausgelassen. Leben wir in allen unseren Lebensbereichen aus der Eigenanstrengung oder aus der Gnade, die den Segen automatisch mit sich bringt? Leben wir in der Fülle des Geistes und damit im Willen Gottes? Sieht man uns die Fröhlichkeit unseres Glaubens schon von Weitem an, weil wir Frieden und innere Ruhe haben und in der Hoffnung leben, bald am Ziel bei Jesus anzukommen? Oder leben wir in einer pseudochristlichen Zurückgezogenheit, damit niemand merkt, wie es uns innerlich wirklich geht? Nun, eine letzte, aber entscheidende Frage. Erleben wir die ganzen Verheißungen und Segnungen aus der Bibel, die Gott uns aufgeschrieben hat? Wie ist das mit dieser Stelle aus dem Römerbrief? Erleben wir die? Möglichst täglich, wöchentlich? Haben wir ein erfülltes Gebetsleben und erleben wir regelmäßig und ständig Gebetserhörung? Was wir brauchen, hier und jetzt und besonders auch in naher Zukunft, das ist die Fülle des Geistes in uns, in unseren Familien und in unserer Gemeinde. Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheiten einführen, und zwar von ganz vorne. Und deswegen freue ich mich auf das Seminar von Stefan Nowak, und ich hoffe, dass wir da ganz viel erfahren und lernen können, aber vor allem, dass unser persönliches Verhältnis zum Heiligen Geist wieder gestärkt wird und neu auferbaut wird und fester wird. Glaubt mir, ihr Lieben, wir haben wirklich noch so viel zu lernen, vielleicht auch wieder zu lernen, aber es wird uns allen sehr, sehr gut tun. Ich zum Beispiel bin ein Beter und wünsche mir noch viel mehr Gebet und Gebetszeiten, aber vor allem wünsche ich mir Gebetserhörungen in einem viel höheren Maße, wie wir das bisher gekannt haben. Und das ist nur ein Beispiel, zum Beispiel. Bevor ich jetzt zum Abschluss wieder zum Römerbrief zurückkehre, zum Thema Gebetserhörung noch ein anderes Wort, und nehmt das bitte in euren Herzen mit. Es ist ganz kurz und knackig. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und wer ihn anbetet, der muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Aus Johannes 4, 24 und 23. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein für heute. Erinnern wir uns an Römer 12,1 bis 12,8. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein, nicht nur der Sonntagvormittag. Wir sollen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Und zwar nicht, damit es Gott gut geht, dem geht's gut. Er ist Gott, der kann sich alles so machen, wie es will, sondern die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist täglich, wöchentlich, stündlich, ja, das soll für uns zum Segen sein, für uns etwas Gutes sein. Ja, und das soll auch unser Leben in der Gemeinde ausmachen und über die Gemeinde hinaus. Denkt daran, Gott ist Geist, und wer ihn anbetet, der muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wenn wir das in unseren Herzen behalten, dann war das schon ein toller Vormittag. Ich danke euch fürs geduldige Zuhören. Amen.